NDR Info. Themen des Tages.
Die Würfel sind gefallen. Wir beabsichtigen, den Gazastreifen vollständig zu besetzen. So werden heute Offizielle aus dem Kreis um Israels Ministerpräsident Netanjahu zitiert. Israels Regierung plant offenbar, den Gazastreifen vollständig zu besetzen. Könnte das diese Woche noch beschließen? Also auch heute Abend blicken wir auf die Entwicklung im Nahen Osten. Das ist gleich unser Thema. Und mehr Plastik als je zuvor. Jetzt ringt die internationale Gemeinschaft um ein globales Abkommen. Ab heute verhandeln die UN-Staaten in Genf über verbindliche Regeln gegen diese Plastikflut. Können wir die noch stoppen oder wird sie irgendwann über unseren Köpfen hinwegschwappen? Auch das ein Thema heute an diesem Dienstag, der 5. August. Ich bin Nina Zimmermann. Einen guten Abend. Weltweit werden jedes Jahr über 460 Millionen Tonnen Plastik produziert. Eine Zahl, die Sie vielleicht heute immer mal wieder lesen oder hören. Und um das mal ins Bild zu setzen, 460 Millionen Tonnen, das entspricht dem Gewicht von rund 70 Millionen afrikanischen Elefanten. Und der Trend ist steigend. Bis 2060 könnte sich der Plastikmüll verdreifachen. Seit heute verhandeln also die 160 UN-Staaten in Genf über ein globales Plastikabkommen. Viele wollen es, aber USA, China, Russland und die Golfstaaten bremsen. Wir sprechen gleich mit einer deutschen Meeresbiologin, die die Verhandlungen begleitet und von einer historischen Chance spricht. Zuerst aber der Überblick. Katrin Hondl mit dem Stand der Dinge und den Konfliktlinien.
Begleitet von zwei Alphornbläserinnen und mahnenden Worten der Direktorin des UN-Umweltprogramms Inga Andersen starteten die Delegierten aus gut 180 Mitgliedsländern in die finale Verhandlungsrunde. I remind you that, which you know, that the world wants you to succeed. Die Welt will, dass sie Erfolg haben, so Andersen, denn die Welt will und muss die Plastikmüllkrise in den Griff bekommen. Die Menschen sind zu Recht empört und besorgt über das Plastik in ihrer Umwelt. In den kommenden 10 Tagen in Genf soll erreicht werden, was seit 2022 nicht gelungen ist. Die Einigung auf ein globales Abkommen mit verbindlichen Regeln, um die weltweite Plastikverschmutzung wirksam zu bekämpfen. Aber möglicherweise sei die Schweiz ja genau der richtige Ort dafür, so die UN-Chefdiplomatin Andersen. Der Weg zur Einigung ist schmal und bisweilen etwas gefährlich, mit einem steilen Abgrund auf beiden Seiten. Aber wir sind hier im Alpenland, wo wir an steile Abgründe gewöhnt sind. Lasst uns also zusammenhalten, um diesen Weg zu bewältigen. Dass die weltweite Plastikflut dringend eingedämmt werden muss, darüber sind sich eigentlich alle einig. Und über 100 Länder, darunter auch Deutschland, wollen ein möglichst umfassendes Abkommen erreichen für weniger Plastikproduktion, weniger Einwegplastik und Verbote gefährlicher Chemikalien. Erdölproduzierende Staaten haben daran wenig Interesse. Sie verdienen am Plastik, das hauptsächlich aus Rohöl gemacht wird, und wehren sich gegen verbindliche Auflagen, wollen den Fokus nur auf besseres Plastikmüllmanagement und Recycling legen. Wir werden in diesem Abkommen wohl nicht jedes einzelne Detail wiederfinden, das sich Umweltschützer wünschen, sagt Inga Andersen. Aber am Ende muss es eben so sein, dass alle UN-Mitgliedstaaten zustimmen und den Vertrag auch unterzeichnen. Gestritten wird wie so oft auch über globale Gerechtigkeit und Geldfragen. Inwieweit sollen zum Beispiel reiche Länder, die viel Plastikmüll produzieren, oder die Plastikindustrie bei der Finanzierung von Recyclinganlagen in ärmeren Ländern in die Pflicht genommen werden? Klar ist, es werden harte Verhandlungen in den kommenden Tagen. Aber wenn der Durchbruch in Genf gelingt, dann, so sagt Moritz Jäger-Roschko von Greenpeace, ist das ebenso bedeutend wie das hart errungene Pariser Klimaabkommen von 2015.
Das globale Plastikabkommen gilt zu Recht als das nächste große internationale Abkommen nach Paris. Es ist die historische Chance, die Plastikflut einzudämmen und in den nächsten Jahren wirklich die Menschen vor den wirklich überhaupt nicht abzusehenden negativen Konsequenzen durch die Plastikverschmutzung zu schützen.
Soweit Stimmen aus Genf von den UN-Verhandlungen. Katrin Hondl hat uns noch einmal den Ausblick auf diese Konferenz die nächsten 10 Tage gegeben. Genf ist allerdings der Endpunkt einer sehr langen diplomatischen Reise. Seit 3 Jahren verhandeln die UN-Mitgliedstaaten mittlerweile nämlich schon über dieses Abkommen, das die Plastikverschmutzung eindämmen soll. Dr. Melanie Bergmann ist Meeresbiologin am Alfred-Wegener-Institut vom Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung. Sie begleitet die Verhandlungen von Anfang an in all den Monaten als Teil der deutschen Delegation. Ich konnte sie heute Nachmittag in Genf sprechen. Die Meere sind stärker mit Plastik belastet als bisher angenommen. Also habe ich sie gefragt, was bedeutet denn diese Belastung eigentlich konkret für die Umwelt, aber eben auch für unsere eigene Gesundheit?
Das bedeutet, dass Plastik überall ist. Das finden wir ja auch, wo wir gucken. Also sowohl in den Ökosystemen von den tiefsten Meeresgräben bis zum Himalaya haben wir es gefunden, aber auch im Körper finden wir es, im Verdauungstrakt, was jetzt nicht so verwunderlich ist, aber eben auch in den Lungen, im Herz, an den verschiedensten Organen haben wir es gefunden, auch im Hirn und auch in der Plazenta und in der Muttermilch. Das heißt, unsere Nachkommen sind dem schon ausgesetzt, bevor sie überhaupt auf die Welt kommen.
Gab es einen Moment oder Fund bei Ihnen in der Forschung, der Sie da besonders erschüttert hat?
Ja, das sind immer wieder so Aufnahmen. Also wenn ich mir zum Beispiel die Daten aus unserer Zeitreihe anschaue in der Arktis, in der Tiefsee, wo wir dann immer mehr Müll gefunden haben oder eben auch letztes Jahr auf Expedition, als dann neben der Polarstern plötzlich im Eis Plastik rumschwamm, das ist dann irgendwie schon erschüttert.
Inwiefern trägt denn die Plastikproduktion auch zum Klimawandel bei? Weil das ist ja so ein Link, den viele von uns im Kopf noch gar nicht so fest haben.
Nee, im Gegenteil. Die Industrie framet es ja oft so, dass sie sagt, wir brauchen Plastik, um leichter zu bauen und so weiter, um ja gute Klimawandellösung zu haben. Letztlich ist es aber so, dass nur bei der Produktion, also da haben wir von Verbrennung am Ende und sowas noch gar nicht gesprochen, 5,3% unseres jährlichen CO2-Ausstoßes global erzeugt werden. Und das ist mehr als der Flugsektor. Und wenn wir so weitermachen mit dem Wachstum, dann könnte das 30% unseres noch bestehenden CO2-Budgets aufbrauchen. Und das können wir uns natürlich keinesfalls leisten.
Also wenn Sie jetzt aus der neuesten Forschung so zitieren, dann ist das am Ende zwar schlimmer als gedacht, aber am Ende ja auch nicht gänzlich neu. Was denken Sie denn, warum tun wir uns als Menschen, jetzt nicht als Delegation dort in Genf mit politischer Motivation und Interessen, warum tun wir uns alle damit so schwer, die Ausmaße zu begreifen?
Das sind immer enorm hohe Zahlen und das ist auch oft nicht so richtig greifbar, diese Verschmutzung. Und es wurde uns auch lange Zeit vorgegaukelt, dass Recycling die Lösung sei, weil wir alle mal schön brav unseren Müll trennen. Aber letztlich ja, sind die globalen Recyclingquoten unter 10%. Und das zeigt einfach, dass dies nicht als Lösung skaliert. Und das weiß die Industrie auch seit Jahrzehnten.
Und vor allem, wenn der Trend dann eben auch noch steigend ist in den kommenden Jahrzehnten, dass noch mehr Plastik in diese Welt reinproduziert wird. Ich hatte es eingangs auch gesagt, an diesem UN-Abkommen wird ja seit 3 Jahren schon verhandelt. Jetzt ist auch in Genf unklar, wie weit eine Einigung gehen könnte und ob sie überhaupt einstimmig oder zumindest mehrheitlich beschlossen wird. Was sind denn Ihre Hoffnungen an diese Konferenz? Oder um es nicht zu naiv zu formulieren, was ist zumindest so ein Minimalziel?
Ja, letztlich brauchen wir schon globale Obergrenzen für die Plastikproduktion, damit wir halt die Plastikverschmutzung der Umwelt dann auch eindämmen. Denn wir müssen uns ja nichts vormachen. Also wenn im globalen Süden zum Beispiel der Plastikkonsum steigen wird, was die Industrie so prognostiziert, also da gibt es ja zum Teil noch gar keine Abfallwirtschaft so richtig. Und wer will das bezahlen, diese aufzubauen? Das sind ja Milliarden von Kosten, die dann vielleicht auch durch die reichen Länder gedeckt werden müssen, aber die wollen das nur unterstützen, wenn eben auch Produktionsgrenzen eingeführt wird, damit man nicht immer noch weiter diese Infrastrukturen bauen muss, die ja auch bei uns schon nicht skalieren, wie wir sehen. Denn wir exportieren unseren Müll auch in die Türkei zum Beispiel. Das ist eines der größten Importländer von Deutschland und wir verbrennen es und das können wir uns nicht leisten wegen des CO2-Ausstoßes, den das verursacht.
Und was ist, wenn es diese Obergrenzen eben nicht gibt, weil USA, weil China, weil Russland und die Öl exportierenden Länder und herstellenden Länder da kein Interesse dran haben? Was ist dann mit dieser Konferenz?
Ja, dann kriegen wir vielleicht am Ende eher so, was man hier als Waste Management Treaty hört, was im Grunde keine wirkliche Lösung ist, denn das haben wir ja im Prinzip auch schon und viele Länder wollen das auch nicht. Und bei aller Skepsis muss man auch dazu sagen, dass sich schon ein positiver Trend abzeichnet. Also schon bei der letzten Verhandlungsrunde haben sich über 100 Länder zusammengefunden und Textentwürfe von Panama zum Beispiel verteidigt, die eben sehr wohl Obergrenzen und auch eine Regulierung von Chemikalien, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, vorsahen.
Das heißt, ich höre bei Ihnen dann dennoch ein bisschen Hoffnung raus, dass, wenn es diese Koalition der Willigen geben würde mit diesen 100 Staaten, dass das zumindest ein Erfolg für Genf wäre.
Das ist auf jeden Fall schon mal ein Erfolg. Damit haben wir vor einigen Jahren gar nicht gerechnet, als wir das immer so thematisiert haben. Wir müssen halt jetzt auch gucken, wie dann tatsächlich das Abstimmungsverhalten ist und welche Brücken noch gebaut werden können, ob dann noch mehr willige Staaten gibt und vor allen Dingen, ob sich sehr große Nationen wie China dann eben ja auch da mit einfügen lassen in irgendeiner Form.
Sagt Melanie Bergmann. Sie ist Meeresbiologin vom Alfred-Wegener-Institut am Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung. Sie begleitet die Verhandlungen der UN in Genf, wo es um ein internationales Plastikabkommen geht. Und die wohl spannendste Frage wird da sein, ob man wie üblich auf solchen UN-Konferenzen auf Einstimmigkeit setzt oder ob man eben doch mehrheitlich ein solches Abkommen auf den Weg bringt. Also diese Koalition der Willigen, diese 100 Länder, darunter auch 27 EU-Staaten. Sabrina Fritz fasst uns aus dem ARD-Studio Brüssel zusammen, was die europäischen Staaten denn aktuell schon tun gegen diese Plastikflut auf unserem Planeten.
Seit einem Jahr bleibt der Deckel auf der Flasche. Das kleine runde Teilchen, das jetzt manchmal in der Nase statt am Strand stecken bleibt, ist zudem Symbol für Europas Kampf gegen das Plastik geworden. Selten haben EU-Entscheidungen für so viel Wirbel im Internet gesorgt.
Wir haben extra ein Labor beauftragt. Schon nach 5 Minuten hatte einer der beiden Forscher ein Auge verloren.
Today I show you how to remove these cups that wouldn't come off the bottle.
Gut allerseits, hier mal ein Hot Take zu diesen Deckeln. Ich finde die eigentlich obergeil, weil wenn man nicht zu dumm ist und sich das Ding ins Auge rammt, wie der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, kann man auch eigentlich entspannt so trinken.
Doch der Deckel ist nicht das einzige Plastikteilchen, dem es an den Kragen ging. Das EU-Parlament hat ebenfalls Trinkhalme, Wattestäbchen und Haltestangen für Luftballons aus Plastik verboten. Ebenso wie Plastikbesteck. Friederike Ries, EU-Abgeordnete aus Belgien, die das Gesetz vorangetrieben hat, zeigt die Alternativen.
Proposer sans qu'il y ait une alternative accessible, disponible et surtout pas trop trop cher.
Es gibt verfügbare Alternativen, die nicht teuer sind, zum Beispiel Besteck aus Bambus.
Ça c'est du bambou, c'est les fameux couverts en bambou, mais il y a des tas d'alternatives possibles.
Jedes To-Go-Restaurant mit mehr als 5 Mitarbeitern muss bereits seit 2 Jahren auch Kaffeebecher oder Salatschüsseln anbieten, die man wiederverwerten kann. Doch eine Studie hat gerade gezeigt, dass dies den Kunden wenig schmeckt. Auch will die EU die Luft aus den Flaschen lassen. Zahnpastatuben oder Ketchupflaschen, die nicht bis zum Hals gefüllt sind, soll es ebenfalls nicht mehr geben. Denn die großen Verpackungen würden nur unnötigen Müll verursachen. Neben den Verboten setzt die Europäische Gemeinschaft aber vor allem aufs Recycling. In 4 Jahren soll so gut wie jede Verpackung wiederverwertet werden können. Dafür müssen manche EU-Länder aber erstmal ein Recycling-System aufbauen und kleine Ketchup-Päckchen sind dann auch vom Tisch. Auch ein Recht auf Reparatur hat das Parlament beschlossen. Es trägt die Handschrift des deutschen SPD-Europaabgeordneten René Repasi.
Und vor allen Dingen verbieten wir Reparaturhindernisse aus Hardware, Software oder vertraglichen Gründen, wie der berühmte Wegfall der vertraglichen Garantie, wenn man nicht Herstellerersatzteile verwendet.
Doch wer schon mal versucht hat, einen Toaster zu öffnen, weiß, wie weit dieser Weg noch ist. Handwerksbetriebe beklagen, dass sich bei den billigen Preisen eine Reparatur nicht rechne. Sie fordern immerhin eine Servicepauschale. Trotz aller Bemühungen, die statistische Mülltreppe in Europa steigt seit Jahren stetig an. Millionen Tonnen Müll aus der Europäischen Gemeinschaft werden deshalb ins Ausland gebracht. Und der Trend zeigt schon wieder in eine andere Richtung. Denn um die Wirtschaft zu schonen, wurden bereits einige Umweltgesetze in Brüssel wieder zurückgenommen. In den USA hat US-Präsident Trump Plastikstrohhalme wieder ausdrücklich erlaubt. Man mag sich nicht vorstellen, was passieren würde, wenn an seiner geliebten Colaflasche auch in den USA der Deckel fixiert wäre.
Soweit der Blick aus Brüssel auf unser Thema heute Abend. Die UN-Plastikkonferenz beginnt heute in Genf und die kommenden 10 Tage sind eine Chance, vielleicht die letzte entscheidende Chance, dass man sich international auf ein solches Abkommen einigt, das die Plastikverschmutzung eindämmen soll. Während der Trend ja eben, das haben wir auch gehört, genau in die andere Richtung geht. Der Müll soll sich bis 2060 verdreifachen. Seit fast 22 Monaten führt Israel jetzt Krieg gegen die Hamas. Monatelange Verhandlungen über einen Waffenstillstand und die Freilassung der Geiseln sind bislang gescheitert. Jetzt sorgten von der Hamas veröffentlichte Geiselvideos für Entsetzen. Und Israels Premier Netanyahu setzt offenbar ganz auf militärische Mittel.
Zwar kontrolliert das israelische Militär inzwischen rund 75% des Gazastreifens, aber die Geiseln werden in Bereichen vermutet, die weiterhin von der Hamas beherrscht werden und in die Armee bislang nicht vorgedrungen ist. Deshalb erwägt Netanjahus Regierung jetzt offen eine vollständige Besetzung Gazas. Aber was würde das bedeuten? Für die Menschen vor Ort und auch für die Stabilität im Nahen Osten. Darüber habe ich vor dieser Sendung mit dem Politikwissenschaftler Simon Fuchs gesprochen, der an der Hebron-Universität in Jerusalem lehrt. Wie schätzt er denn das ein? Sind die Würfel gefallen? Wird der Gazastreifen vollständig besetzt durch das israelische Militär, wie es heute aus Regierungskreisen heißt?
Also wir sind ja die letzten 2 Jahre permanent zu schlimmen neuen Entwicklungen aufgewacht und es hat sich so viel ergeben, was vorher undenkbar war. Von dem her wäre mein erster Impuls zu sagen, ja, aber ich glaube trotzdem bei allem, was passiert ist, dass das keine realistische Option ist und das wird auch nicht stattfinden. Nicht, weil es keinen politischen Willen dazu gibt, sondern weil schlicht die israelische Armee an diesem Zeitpunkt einfach dazu auch nicht mehr in der Lage ist.
Weil sie auch an mehreren Fronten aktiv ist aktuell.
Sie ist an mehreren Fronten aktiv, aber es hat vor allem auch mit einer Ausgelaugtheit der Personalsituation zu tun. Soldaten wollen auch nicht mehr mitmachen und es gibt ganz massiv Probleme, hier auch weiter Rekruten auch zu bekommen. Auch die Bereitschaft, hier zu kämpfen für eine Mission, die völlig unklar ist. Und darüber hinaus würde ich auch sagen, für Israel sind die Kosten, wenn man sich die mal anschauen würde, was es bedeuten würde, eine Militärregierung im Gazastreifen, den ganzen Gazastreifen zu besetzen, zu kontrollieren und zu versorgen, sind eigentlich auch nicht stemmbar für dieses Land.
Und dennoch steht es jetzt erstmal im Raum, vielleicht ja auch nur als Drohung. Könnte es auch Verhandlungstaktik sein, um die Hamas angesichts dieser festgefahrenen Gespräche über eine Waffenruhe und Freilassung der Geiseln so unter Druck zu setzen?
Das könnte man so interpretieren. Allerdings ist es natürlich für die Hamas genau auch dieses Kalkül, dass man auch weiß, dass Israel in dieser Hinsicht eigentlich auch nur bluffen kann, dass auch die Militärführung in dieser Hinsicht auch nicht mitmachen möchte, weil sie auch gar nicht in diese noch bestehenden Bevölkerungszentren auch hineingeht, also in Gaza-Stadt in der Mitte, in Mawazi im Süden und noch in andere Teile des Gazastreifens. Und in dieser Hinsicht ist das eigentlich für die Hamas eher die Taktik, jetzt auch abzuwarten und weiterhin auch diese furchtbare humanitäre Situation, die sich abspielt vor unseren Augen, den Hunger eigentlich auch mit anzusehen und auch die Weltmeinung weiter, auch die das gegen Israel quasi auch aufbringt.
Aber falls das von Netanjahu alles wirklich Säbelrasseln ist, dann rasseln die Säbel recht laut, weil er ja auch sagte, gerade in Richtung auf sein Militär, wenn man da nicht der Linie folgen möchte, möchte man den Posten räumen.
Das stimmt. Auf der anderen Seite hat die Militärführung gestern eigentlich, bevor auch diese ganzen Statements bekannt gegeben wurden, ihre eigenen Schlüsse gezogen und hat zum Beispiel die Dienstverlängerung für Soldaten, die seit März 2023 dienen, verkürzt. Eigentlich hätten die jetzt noch ein Jahr länger dienen sollen. Und das zeigt eben auch, da war die Kommunikation der Armee, wir haben gehört, wie ihr euch fühlt, wir wissen, wie ausgelaugt ihr seid. Und das zeigt eigentlich, dass man in dieser Hinsicht auch diese Pläne hintertreibt und dass die in keinster Weise realistisch sind. Seit dem 7. Oktober sind 10.000 israelische Soldaten verwundet worden oder gefallen. Jetzt seit Beginn dieser Operation Mitte März haben wir 47 gefallene israelische Soldaten und das hinterlässt einfach Spuren. Ich habe heute mit einem Studierenden geredet, der jetzt mir gesagt hat, er hat jetzt die nächsten Monate bis Oktober, ist er immer 4 Tage zu Hause, dann wieder eine Woche auf Dienst und das geht für manche Soldaten einfach seit 2 Jahren so.
Sie haben gerade das Wort hintertreibt benutzt. Wie ist denn die Stimmung? Wie erleben Sie denn das, den Rückhalt für Netanjahu? Gibt ja auf mehreren Ebenen, auf die wir da schauen müssten, auf die gesellschaftliche, wie auf die militärische, die politische. Wie sieht das da aktuell aus für ihn?
Es ist natürlich schon so, dass ein Großteil der israelischen Bevölkerung sich ein Ende dieses Krieges wünscht, auch hinter einem Deal steht, der das alles beenden würde. Aber es zeigt sich im Moment wenig auf den Straßen. Wir hatten jetzt seit den schrecklichen Bildern der beiden Geiseln, die Hamas veröffentlicht hatte, am Wochenende wieder mehr Zulauf gesehen. Aber es sind noch nicht diese Art von Massendemonstrationen. Und auch die Opposition spielt im Moment eigentlich eine unglückliche Rolle, dass da relativ wenig Druck sich aufbaut und dieses zähe, weiter vor sich hin treibende Situation und die schlimme Lage im Gazastreifen eigentlich da auch kein Ende in Sicht ist. Und da wird auch diese letzte Initiative auch nicht zu einer wirklichen Änderung der Situation führen.
Wenn wir nochmal diesen Gedanken nehmen, dass Netanjahu damit spielt, den ganzen Gazastreifen zu besetzen, gibt es in der israelischen Politik, gibt es in der Öffentlichkeit bei den Menschen eine Vorstellung, was dann dort mit dem Gazastreifen passieren soll, mit dem Land, mit den Menschen?
Das ist eben das Widersprüchliche, dass auf der einen Seite ein Großteil der Israelis für ein Ende dieses Krieges ist, auf der anderen Seite für sehr viele Israelis auch die Idee, in Anführungszeichen verlockend erscheint, die Palästinenserinnen und Palästinenser aus dem Gazastreifen zu vertreiben, um sich dieses Problems ein für alle Mal zu entledigen, wie man so denkt. Das ist natürlich auch die Frage, wie würde das angestellt werden? Und meine Vermutung ist eher, dass es weiterhin darauf laufen wird, die Lage so unerträglich zu machen, dass auch den Bewohnerinnen des Gazastreifens eigentlich keine andere Möglichkeit bleibt, als wieder in Anführungszeichen freiwillig das Gebiet zu verlassen, weil ihre Familien und für sich selber dort keine Zukunft mehr zu haben ist.
Ja, aber wohin? Weil dann würden wir über Ägypten reden, über Jordanien. Was würde das für die Region überhaupt bedeuten?
Ich glaube, es wäre dann eher ein Prozess, der vielleicht sich hinziehen würde, der vielleicht auch Aufnahme in europäischen Ländern, in verschiedenen anderen Gegenden. Aber ich glaube, niemand weiß das im Moment so genau. Aber alle anderen Alternativen erscheinen mir auch nicht realistisch, weil die israelische Regierung auch gar nicht selbst mit arabischen Partnern nicht zusammenarbeiten möchte, nicht mit der palästinensischen Autonomiebehörde. Also es da auch gar keine konkreten Pläne für irgendetwas anderes gibt.
Soweit die Einschätzung von Simon Fuchs, Politikwissenschaftler an der Hebron-Universität in Jerusalem, zu den Ankündigungen des israelischen Premiers, die militärische Kontrolle auf den kompletten Gazastreifen ausweiten zu wollen, was sogar in dieser Woche noch beschlossen werden könnte. Seit heute steht ein Ex-Mitarbeiter des AfD-Politikers Maximilian Krah wegen Spionage vor Gericht in Dresden. Gian G. soll damals, als Krah Abgeordneter im EU-Parlament war, Parteiinterne ausgeforscht haben, darunter auch intime Details über die AfD-Vorsitzende Alice Weidel. Nach Überzeugung der Ermittler kam der Auftrag zur Spitzelei vom chinesischen Geheimdienst, was der Angeklagte heute beim Auftakt bestritt. Christoph Stumpner fasst den ersten Prozesstag zusammen.
Gian G., der Hauptangeklagte, betritt den Gerichtssaal in Handschellen. Seit seiner Festnahme im April 2024 sitzt er in Untersuchungshaft. Schwer wiegen die Vorwürfe, die im Raum stehen.
Den Angeklagten wird vorgeworfen, eine Vielzahl von Informationen gesammelt zu haben über das Europäische Parlament und die weitergegeben zu haben an den chinesischen Geheimdienst. Er soll außerdem chinesische Oppositionelle ausgespäht haben und Informationen gesammelt und weitergegeben haben über führende AfD-Politiker. Gemeinsam mit der weiteren Angeklagten soll er außerdem Informationen über Militärflüge vom Flughafen Halle-Leipzig gesammelt und ebenfalls an den Geheimdienst Chinas weitergegeben haben.
Fasst die Sprecherin des Oberlandesgerichts Maike Scharf zusammen. Während der Verlesung der Anklage bleibt Gian G. ruhig, sagt auch im Anschluss kein Wort. Sein Anwalt schon. Er weist die Vorwürfe zurück. Sein Mandant wäre im Büro von Maximilian Krah lediglich seiner Arbeit nachgegangen. Die Mitangeklagte Jackie X. bestreitet hingegen nicht, sensible Daten vom Flughafen Leipzig-Halle an Gian G. weitergegeben zu haben. Bewusst spioniert habe sie allerdings nicht. Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass Gian G. bereits seit vielen Jahren als Spion für China in Deutschland tätig war, sagt der Bundesanwalt beim Bundesgerichtshof Stefan Moorweiser.
Also nach unseren Erkenntnissen ist er seit langen Jahren in Deutschland tätig und Sie sehen aus der verlesenen Anklage, dass der Zeitraum, den wir, also das heißt die Sicherheitsbehörden, zur Bewachung zur Verfügung stand, relativ überschaubar war. Insofern können wir nicht sagen, was in vorangegangenen Zeiträumen vor sich gegangen ist.
Außerdem geht der Bundesanwalt von mehreren Mittätern aus.
Ja, notwendigerweise gibt es die, denn die sitzen in China. Natürlich sind auch die chinesischen Stellen, die wir aber nicht identifizieren können, insbesondere nicht namentlich oder persönlich, theoretisch Täter im Sinne des deutschen Strafrechts.
Für die kommenden Tage steht nun die Beweisaufnahme an. Abgehörte Telefonate des Angeklagten ins Ausland könnten dabei besonders ins Gewicht fallen. Auch der AfD-Politiker Maximilian Krah soll im Zuge der Verhandlungen aussagen, voraussichtlich Anfang September.
Christoph Dumpner über den ersten Prozesstag am Oberlandesgericht Dresden. Dort wird gegen einen ehemaligen Mitarbeiter des AfD-Politikers Maximilian Krah verhandelt. Er soll für China spioniert haben. Und dann noch eine traurige Nachricht für den deutschen Fußball. Frank Mill, Weltmeister von 1990, ist tot. Er starb im Alter von gerade mal 67 Jahren an den Folgen eines Herzinfarktes. Mit ihm ist gut anderthalb Jahre nach dem Tod von Andreas Brehme der zweite Spieler aus dem deutschen Weltmeisterkader von 1990 gestorben. Mara Tillmann mit einem Nachruf.
Noch lange nach seiner aktiven Karriere wurde Frank Mill immer wieder darauf angesprochen, nein, nicht auf sein spektakulärstes Tor, sondern auf einen Pfostenschuss. Es war 1986, ganz alleine vor dem Tor, bei seinem ersten Spiel für Borussia Dortmund gegen Bayern München.
Ich wollte ganz was Schwieriges machen und den Ball nochmal abklemmen, so dass der Bayern-Spieler ins leere Tor reinfliegt. Das konnte eigentlich zu der Zeit nur Pierre Littbarski. Na, ich wollte es dann auch können.
Für den BVB spielte Frank Mill in der Bundesliga am längsten. Von Mitte der 80er bis Mitte der 1990er Jahre. Es war seine erfolgreichste sportliche Zeit. DFB-Pokalsieger mit Dortmund 1989 und ein Jahr später Weltmeister, wenn auch ohne Einsatz beim WM-Turnier. Geboren in Essen mischte der Junge aus dem Pott schon mit 18 Jahren mit Rot-Weiß Essen die zweite Liga auf. Der Stürmer war mit nur 1,76 Meter zwar eher klein, aber blitzschnell, ein Schlitzohr und immer mit größtem Einsatz dabei.
Man kann ab und zu mal schlecht spielen. Das Einzige, was man nicht darf, ist, man muss immer kämpfen, ne? Oder sein Bestes versuchen zu geben an dem Tag. Und das ist immer wichtig.
Und vor allem auch deshalb mochten ihn die Fans überall. In Essen, Mönchengladbach, Dortmund und in Düsseldorf. Dort hängte er seine Fußballschuhe 1996 an den Nagel. Trainer werden wollte er nie, sagte Frank Mill einmal. Und so ging es für ihn hauptsächlich als Unternehmer weiter. Frank Mill mit 120 Toren in der Fußball-Bundesliga, der letzte große Stürmer aus dem Ruhrgebiet.
Und damit enden unsere Themen des Tages für heute Dienstag, den 5. August.